Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fisch im Wasser Podcasts, der Denkfabrik für Gesundheitsförderung und Prävention. Mein Name ist Thilo Brink und ich darf heute zwei Gäste an meiner Seite begrüßen, über die ich mich sehr freue, weil sie ein großes Ziel eint, und zwar die Wissenschaft und die Forschung nicht in der akademischen Blase zu belassen, wie ich mal sagen würde, sondern das Thema Gesundheit, Prävention in den Bereichen Bewegung und Ernährung möglichst zielführend und anwendungsgerecht direkt zu den Menschen zu bringen. Auf der einen Seite möchte ich dazu Frau Katja Lotz begrüßen. Sie ist Professorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und forscht seit Jahren zum Thema personalisierte Ernährung und digitale Gesundheit. Hallo, Frau Lotz.
Hallo, Herr Brink, ich grüße Sie.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns das Thema personalisierte Ernährung zu diskutieren. Und zwar mit einem weiteren Experten an meiner Seite, dem Fisch im Wasser-Partner Professor Ingo Frohböse. Ingo, ich grüße dich und bin gespannt auf die Diskussion.
Ja, ich freue mich auch schon. Eine ganz spannende Diskussion wird sicher kommen.
Frau Lotz, um einfach mal direkt in das Thema einzusteigen, das personalisierte Ernährung als Begriff ist, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten vielen Menschen da draußen schon begegnet. Vielleicht können Sie uns aus Ihrer Sicht mal eine kurze Definition geben, mit was wir es da eigentlich genau zu tun haben.
Im Grunde ist personalisierte Ernährung schon uralt. Wenn man davon ausgeht, dass man insbesondere in der Therapie von Erkrankungen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ernährungstherapeutisch eingreift, um zum Beispiel bei Übergewicht oder bei Fettstoffwechselstörungen mit einer speziellen Therapie das Krankheitsbild zu verbessern und den Menschen gesünder zu machen, dann ist das die Urform der Personalisierung von Ernährung. Und das haben früher Diätassistentinnen gemacht in Kliniken und später dann auch ambulant. Warum personalisierte Ernährung in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Vordergrund geraten ist, lag an einer Schlüsselentwicklung, und das war die Entschlüsselung des Genoms. Wir haben also die große Hoffnung gehabt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, dass die Genetik und das Genom an sich so zu entschlüsseln sind, dass wir es schaffen, mit ganz gezielter Ernährung auf Basis unserer Gene zu definieren, was ist gesund und was ist nicht gesund. Und das hat vor 20 Jahren mit der Entschlüsselung des Genoms begonnen. Und wir haben uns so gewünscht, dass wir da ganz gezielter ernährungstherapeutisch vorangehen können. Und eine weitere Entwicklung, die das noch vorangeschoben hat, die Personalisierung von Ernährung, ist die Betrachtung des Mikrobioms. Früher hieß es mal Darmflora. Heute nennt man das Mikrobiom, weil wir wissen, dass Mikroorganismen ja nicht nur in uns, sondern auch auf uns sitzen. Und insofern ist das Mikrobiom im Darm jetzt wohl auch ein großer Forschungsgegenstand, der die Personalisierung von Ernährung vorantreibt, weil jeder Mensch wie einen eigenen Fingerabdruck ein komplett eigenes Mikrobiom hat. Diese zwei Entwicklungen haben das stark forciert. Und eine dritte Entwicklung ist die Entwicklung der Digitalisierung. Also diese großen Chancen, wir haben es mitbekommen, OpenAI hat ChatGPT-4 auf den Markt geworfen, jetzt mit unfassbar aktuellen Informationen, sodass wir große Datenmengen erhoffen, mithilfe von Digitalisierungsmaßnahmen so zu individualisieren, dass jeder Mensch für sich persönlich seine Ernährung irgendwann zusammenstellen kann. Also die Entwicklung, die aktuellen Entwicklungen, Genetik, Mikrobiom und die Digitalisierung sind Schlüssel. Elemente, um die Personalisierung von Ernährung nach vorne zu treiben.
Ja, das ist bei uns im Sport natürlich auch schon seit vielen Jahren. Personalisierte Ernährung heißt für den Sportler sowieso, und das begann schon in der Antike, in der Tat, indem wir uns damals natürlich schon überlegt bekamen, wer bekam das Ochsenblut und wer nicht. Das heißt also, es sind schon ganz weit zurück eben bestimmte, ja, sehr, sehr gute Maßnahmen ergriffen worden, die auch oft sehr effizient war, bestimmte sportliche Aktivitäten zu unterstützen mit der zielgerichteten Nahrungszufuhr. Und das hat sich nie geändert. Das bedeutet also, wir aus dem Bereich des Sports um Unterstützung beispielsweise von bestimmten Trainingsaspekten, biologischen Anpassungsprozessen, Adaptation, wie wir sie ja nennen, wird immer mit Ernährung unterstützt. Und deswegen, für uns heißt das ja immer, dass Ernährung und Bewegung so eng miteinander verzahnt ist, weil ohne das eine klappt das andere auch nicht. Das heißt also, Personalisierung ist für uns gerade im Spitzensport absolut ein Must-have, um Leistung überhaupt erbringen zu können.
Jetzt haben wir einmal das Thema, ich sag mal, krankheitsbegleitend bzw. therapeutischer Einsatz von personalisierter Ernährung gehört. Jetzt das Thema Einsatz im Spitzensport. Lassen Sie uns mal auf das Thema Prävention gehen. Also wie kann personalisierte Ernährung denn mit all den Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, Frau Lotz, in der Prävention die großen Probleme, die wir aktuell und so haben es ja Zahlen und Berechnungen ergeben, in den nächsten Jahren noch viel stärker haben werden, in irgendeiner Form gegensteuern?
Die größte Präventionschance sehen wir ja in der Vermeidung oder in der Begleitung der Adipositas. Bedeutet, dass Menschen, die stark übergewichtig sind, eine Chance bekommen, neben einer medikamentösen Therapie oder auch neben einer Verkleinerung des Magens beispielsweise, noch weiterhin mit Ernährungstherapie zu arbeiten. Und im Vorfeld, um diese riesigen Adipositasmengen zu reduzieren, wir haben ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland ist adipös, nicht nur übergewichtig, sondern hat einen Body Mass Index über 30, was als adipös einzustufen ist und damit mit großen Nebenwirkungen verbunden ist, was Begleiterkrankungen angeht, wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, erhöhter Blutzucker. Und all das sind Nebenwirkungen, die wir natürlich vermeiden wollen. Und wir haben da mit einer Personalisierung von Ernährung schon die Möglichkeit, präventiv einzugreifen. Und da gibt es eben verschiedene Konzepte auf dem Markt, die sich damit beschäftigen. Also eine der großen Hoffnungen ist, dass wir durch zum Beispiel Apps in Zukunft es schaffen, Menschen anzustupsen, sich mit vernünftigeren Ernährungssystemen auseinanderzusetzen, die ihnen am Point of Sale, also in ihrem Lebensalltag, mitten im Leben, sie dabei unterstützen, sich besser zu ernähren. Das ist ein großes Ziel. Ob das über die Verhaltenstherapie alleine zu schaffen ist, muss sich in der Zukunft herausstellen. Aber es ist eine große Chance, dass wir Menschen über digitale Tools immer stärker es schaffen, sich damit zu beschäftigen, wie gesunde Ernährung funktioniert in der Prävention. Das ist eine Möglichkeit, über Apps zum Beispiel zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch schon über Krankenkassen zugelassene Präventionstools, digitale Gesundheitsanwendungen, die wirklich eine große Chance darstellen bei der Prävention und ja vor allem bei der Prävention von Erkrankungen beziehungsweise als Unterstützungsmaßnahme im Lebensalltag.
Ingo, du warst ja an der letztlich politischen Konzeption und Bildung des Thema Prävention mit beteiligt. Sind das Maßnahmen, wo du siehst, dass wir da in die richtige Richtung gehen? Weil man ja sagen muss, wenn wir den Status quo der Prävention in Deutschland betrachten, machen wir einfach nicht genug.
Ja, für mich ist erst einmal wichtig, dass wir, und das ist leider häufig auch in der Diskussion so, nicht heute, sondern grundsätzlich, dass wir immer sehr segmental denken. Die einen denken nur über die Ernährung nach, die anderen über die Bewegung nach, die anderen über den Stress nach, die anderen sehen eben sehr krankheitsorientierte, primäre Probleme, die dort in den Griff genommen werden müssen. Ich glaube, dass Prävention ein bunter Blumenstrauß ist. Und deswegen sind wir wieder bei der Personalisierung. Jeder, bei jedem duftet die eine Rose anders als bei dem einen und der eine liebt die andere Blume mehr als die andere. Das bedeutet also, dass wir, wenn wir wirklich Prävention richtig verstehen, wir Verzahnungen herbeiführen müssen. Beispielsweise, wir haben es gerade auch von Frau Lotz gehört, eben dort digitale Maßnahmen nutzen, um eben diesen bunten Blumenstrauß einfach so zu fördern, dass eben, wie wir in Köln sagen, jede Jeck anders ist und das individuelle Programm für ihn bekommt, sich langfristig und nachhaltig präventiv, gesund, vernünftig zu verhalten, unter anderem zu ernähren, aber dabei sich auch richtig zu bewegen, sich zu entstressen, richtig zu schlafen, weil all diese Faktoren wirken ineinander. Und das eine beeinflusst ja auch das andere. Wir wissen ja beispielsweise, dass Stressoren im Organismus, hormonelle Veränderungen im Organismus, ein völlig anderes Ernährungsverhalten nach sich zieht beispielsweise, als ein ruhiges, ausgeglichenes Dasein, wo wir plötzlich ganz andere Bedürfnisse haben. Und das zeigt schon, wie eng letztendlich physiologische, biochemische Prozesse Prozesse, die im Körper stattfinden, dann auch darauf einzahle, was ich später auf dem Teller dann als Bedürfnis habe. Daran sieht man schon, ja, es gibt deutlich Zusammenhänge, Verzahnungen zwischen diesen Programmlichkeiten. Und das würde ich mir wünschen. Dass wir also Personalisierung großartiger, groß und umfassender fassen und eben nicht nur so segmental. Und ich glaube eben, die Digitalisierung ist da eine wunderbare Möglichkeit, das zu schaffen. Und in der Tat, wie Frau Lotz es richtigerweise gesagt hat, Menschen müssen an die Hand genommen werden, hat die Pokatres immer schon gesagt, damit sie überhaupt durch den Dschungel der Verführungen irgendwie einen Weg finden.
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu, Herr Froböse. Das ist wirklich wichtig, dass Menschen an die Hand genommen werden. Und ich bin ein großer Verfechter auch dieser Salutogenese, die Antonowski ja schon vor einigen Jahrzehnten aufgegriffen hat und gesagt hat, wir müssen die Menschen abholen. Sie müssen es verstehen. Sie müssen den Sinn dafür begreifen, dass bestimmte Lebensmittel eben besser oder auch schlechter sind, wenn ich es jetzt auf die Ernährung beziehe. Und sie müssen es handhaben können. Und das nannte er ja das Kohärenzgefühl. Es muss also stimmig sein. Für jeden ist es anders stimmig in der jeweiligen Situation. Und die große Studie, die in den vergangenen Jahren gemacht wurde, das ist diese Food-for-Me-Studie, die hat ganz klar gezeigt, wenn wir auch in Gen- und Mikrobiom hineinschauen, spielt es im Grunde gar keine große Rolle. Das Wesentliche ist die personalisierte Beratung, die überlegen ist gegen allgemeine Ernährungsempfehlungen. Und diese Beratungsleistung, diese Verhaltensorientierung mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten, das ist aus unserer Sicht, ich leite eine ganze Forschungsgruppe, der Weg, den wir in Zukunft einschlagen sollten. Viel stärker in Richtung aktuellen Medien gehen, weg von erhobenem Zeigefinger, vor allen Dingen hin zur Lust am Essen und auch Freude am Essen wiederherzustellen. Es geht ja darum, Menschen nicht das Essen wegzunehmen, sondern ihnen was zu geben, mit dem sie gut arbeiten können für sich und es nicht als Stress empfinden.
Frau Lotz, ich finde das klasse, denn was Sie gerade sagen, denn wir diskutieren ja aktuell sehr stark, wenn wir über Essen reden oder Ernährung reden, immer sehr stark, indem alles eine Bedrohung ist. Wir empfinden das Essen ja gerade als Bedrohung. Hinter jedem Salz-Zuckermolekül ist ja sofort immer eine Aussage, oh, da gibt es Blähungen oder da gibt es irgendwelche Diabetes-Problematiken oder wie auch immer. Und der Genuss ist uns vollkommen abhandengekommen, wenn wir immer in andere Nationen hineinkommen, die diese Probleme nämlich bei weitem nicht haben, wo Ernährung auch einen anderen Stellenwert besitzt. Und bei uns muss es preiswert sein, billig, noch schlimmer. Und dann muss versucht werden, in irgendeiner Form dann doch sich so zu versorgen. Und da ist die Industrie natürlich perfide unterwegs. Und bietet uns eben nur Dinge an, die wirklich gar nicht so den Genuss beinhalten, den wir an sich bräuchten, um langfristig eine vernünftige, ja, eigene Verhaltensweise im Sinne der Ernährung wirklich zu finden. Denn ich glaube, da gehen Sie konform mit mir. Der Genuss ist ja eine ganz wichtige, relevante Größe, um Verhalten auch zu beeinflussen. Es muss ja Freude und Spaß machen. Ist ja ein Primärmotiv. Und deswegen, wenn wir gerade eben über Ernährung so diskutieren, die ganzen Fernsehsendungen, die ich da sehe, da ist entweder unter Ernährung oder bei einem immer Druck drauf, es ist immer ein Wettbewerb, wer ist besser als der andere, oder es wird jedes Mal eine neue Kuh wieder durchs Dorf getrieben. Das darfst du nicht, das lässt du wieder. Niemals werden wirklich kulinarische Aspekte primär mal in den Mittelpunkt gerückt, und das stört mich total. Aber das macht letztendlich eine gute personalisierte Ernährung aus, dass sie einerseits gesundheitlich relevante Faktoren bedient und zum Zweiten mir einfach dann noch eine Freude und Spaß macht. Ist bei der Bewegung ja nie anders. Ich würde aber gerne nochmal, vielleicht auch, ich hoffe, du gestattest, eine Frage. Sie haben ja vorhin auch sehr berechtigterweise gesagt, wir hatten ja alle so Hoffnung bei der Genomdifferenzierung, dass wir da endlich eine Lösung finden. Wir wissen ja mittlerweile, dass Verhalten auch all das prägt, epigenetische Veränderungen herbeiführt beispielsweise. Und das heißt ja, das zeigt sich ja unter anderem auch in dem sehr individuellen Fingerabdruck geprägten Mikrobiom beispielsweise, welches sich ja unterscheidet, welches aber sehr geprägt ist dadurch, wie wir uns im Vorfeld verhalten haben. Das heißt, die Frage, die sich mir immer so stellt ein wenig dabei, ist der Ist-Zustand zum Beispiel eines Mikrobioms eigentlich die richtige Orientierung für eine nachhaltige Veränderung, oder bildet sie nur einen akuten Zustand ab, den es aber dringend zu verändern gilt, weil er ist letztendlich über die Historie, über Jahre entstanden und zeigt letztendlich das Abbild möglicherweise einer nicht optimalen gesunden Ernährung. Wir wissen das bei Zucker beispielsweise, dass sich da plötzlich bestimmte Strukturen ja ganz anders, ganze Kulturen anders ausprägen. Also das ist für mich noch nicht ganz schlüssig. So in dem Sinne, reicht es eigentlich aus, nur den Ist-Zustand, also eine Diagnose des akuten Zustands zu betreiben, oder haben wir eine Zielgröße, an der wir uns orientieren?
Diese Zielgröße ist natürlich dann auch immer individuell zu handhaben. Das ist ja die große Problematik, weshalb wir hier keine großen Evidenzen herstellen können im Moment, weil das Mikrobiom so unterschiedlich ist und wir so unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Das heißt, wir können nur einen Vorher-Nachher-Zustand messen, letztlich bei dem Mikrobiom, und gleichzeitig das Wohlbefinden abfragen von Menschen. Also Mikrobiom, Vorher-Nachher-Status muss immer erfasst werden auf Basis der Ernährung. Aber nochmal, das Mikrobiom, wenn wir uns dann vom Lebensstil her annähern, hat bei der Betrachtung der Lebensstilveränderung keine große Rolle gespielt. Also wir müssen dann aber unterscheiden zwischen Unverträglichkeiten, zum Beispiel bei einer Glutenintoleranz oder bei einer Laktoseintoleranz. Da spielt die Veränderung des Mikrobioms natürlich eine gravierende Rolle, weil das ja auch dann pathologisch ist. Das heißt, die Leute bekommen Durchfälle, sie bekommen wahnsinnige Blähungen. Und wenn man dann eine Ernährungsumstellung macht, da brauche ich doch noch nicht mal mehr das Mikrobiom messen, und wenn wir ehrlich sind, sondern wir fragen letztlich den Menschen, du lässt die Milch weg, geht's dir besser jetzt damit? Und wenn der Mensch, der diese Unverträglichkeit hat, sagt, ja, mir geht's wesentlich besser damit, brauche ich nicht extra das Mikrobiom messen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass aber viele Menschen dann glauben, ja, wenn jemand eine Milchunverträglichkeit hat oder eine Laktoseintoleranz, dann muss es doch bei mir genauso sein. Also dieser Umkehrschluss von vielen Menschen: Milch ist für einen kleinen Teil der Bevölkerung, führt es zu Unverträglichkeiten, eventuell auch mit steigendem Alter. Senioren beispielsweise können das ja irgendwann auch ausbilden, wenn der Verdauungstrakt nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie in der Jugend. Dass aber trotzdem dann viele Menschen, die Milch wunderbar vertragen würden, diese trotzdem weglassen, weil sie Angst bekommen vor einer Milchunverträglichkeit. Und das ist der Punkt, den Sie vorhin genannt haben, Herr Froböse. Die Angst zu essen ist so gestiegen. Und es gibt ja immer stärkere Krankheitsbilder Richtung Orthorexie, dass sich die Menschen überbeschäftigen mit Ernährung. Es ist ja auch ein Risiko bei dieser gesamten Personalisierung von Ernährung, dass man keine normale Balance mehr hat zu dem Genusswert des Essens, sondern sich nur noch damit beschäftigt, was ist mein Optimum? Also wenn wir die normale Bevölkerung sehen, dann muss man sie in ihrem Lebensalltag abholen. Und wir müssen wirklich unterscheiden: Prävention, Leistungssport und Therapie. Das sind drei unterschiedliche Felder in Ernährung, und ihr Feld dann natürlich auch Bewegung.
Ja, aber hundertprozentig, und genauso sehe ich das auch. Das heißt also, wir müssen erstmal den Menschen überhaupt wieder eine vernünftige Sensibilität für eigenes Verhalten geben. Und da ist die digitale Welt natürlich ein wunderbarer Zugang, das haben Sie beschrieben. Und vor allen Dingen dort auch dann die Menschen positiv anzusprechen, auch genussvoller anzusprechen. Auch das macht es ja in der Regel richtig. Heißt also, personalisierte Ernährung ist bei mir absolut auch auf der Agenda deswegen, weil es mir einfach, wie Sie richtigerweise sagen, besser gut tut, wenn ich etwas esse, was mir wirklich gut gefällt, genussreich ist für mich und auf der anderen Seite mir auch genau das gibt, was mein Körper in dem Moment benötigt. Das verändert sich ja. Und diese Komponenten gilt es dringend herauszuarbeiten, und das kann man in der Tat, so wie Sie sagen, muss man da gar keine differenzierten Diagnostiken oft betreiben, sondern es reicht ja subjektives Empfinden. Und ich merke das auch schon, wie Sie beschrieben haben, dass ich vielleicht manchmal den Cappuccino oder den Latte Macchiato eben doch nicht unbedingt mit der Kuhmilch mehr so intensiv konsumiere, sondern vielleicht auch mal auf andere Alternativen zurückgreife, weil ich im Seniorenalter bin und diese Sensibilität auch verspüre, dass ich eben aktuell anders esse, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität, insbesondere bezogen auf das, was meinem Körper gut tut. Und da ist das die beste Leitlinie, indem ich am anderen oder ein paar Stunden später genau sage, wie ist es denn jetzt gerade?
Ich würde gerne bei dem Thema noch einmal kurz reingrätschen, weil ich finde, Sie haben was sehr Interessantes vorhin angerissen, Frau Lotz, und zwar das Thema, wir müssen die Leute am Point of Sale erreichen. Und Da stellt sich mir nämlich genau die Frage mit all dem, was Sie gerade diskutiert haben, zum Thema Genuss, aber eben auch, ich sag mal, eine Orientierung, wie kann mein persönlicher Genuss trotzdem im Sinne einer kompetenten Ernährungsweise und einer gesundheitsförderlichen Ernährungsweise am Point of Sale funktionieren, weil am Ende ich ja doch immer abhängig bin von Herstellern, von Supermärkten und so weiter und so fort, wo ich leider Gottes das Gefühl nicht loswerde, dass da vielleicht diametrale Interessen bestehen könnten.
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Und es ist auch legitim, dass Unternehmen im Handel ihre eigenen Interessen vertreten. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es ist ein wichtiger Faktor, gewinnorientiert zu arbeiten im Vergleich zu bedarfsorientierten Einrichtungen. Aber wenn wir Menschen in den Supermarkt oder in den Discount schicken und dort sollen sie einkaufen, sind sie ganz vielen Effekten ausgesetzt, die über Jahre, über Jahrzehnte durch das Marketing geschickt erarbeitet wurden. Und die Idee auch hinter der personalisierten Ernährung muss aus meiner Sicht sein, diese Marketing-Aspekte, wie erreiche ich einen Menschen direkt eben am Verkauf, am Point of Sale, über genau die gleichen Marketing-Tricks. Zum Beispiel, wenn ich dann eine App habe, die mich durch den Handel führt und dann mich anstupst und mich ein Stück vielleicht auch irgendwann mal vorbeischiebt an dem zuckerhaltigen Schokoriegel, der mich mit der tollen Farbe und mit der Werbung im Hintergrund, die ich vielleicht auch direkt aufs Handy bekomme, weil mein Handy festgestellt hat, ich bin gerade in dem Discount und wir werden ja getrackt auch tatsächlich. Und dann kann ich doch auch gleich diesen Schokoriegel beispielsweise einkaufen. Soll jetzt nicht heißen, dass man gar keine Schokoriegel essen darf, aber soll einfach heißen, es könnte die Empfehlung doch abgegeben werden, ja, wenn du den Schokoriegel nimmst, vielleicht denkst du auch noch drüber nach, da vorne dir noch einen Apfel rauszuholen oder was anderes als einen Schokoriegel, was ein bisschen einen gesundheitsfördernden Aspekt hat. Und solche Apps sind gerade auch tatsächlich in der Entwicklung. Also da gibt es unglaublich viele Startups, die sich intensiv damit befassen, wie leite ich einen Menschen durch den Supermarkt mit marketingorientierten Tools, die den Menschen dazu bringen, gesündere Alternativen einzukaufen. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, die ich sehr positiv sehe.
Ja, letztendlich ist es so, dass das Verhalten ja geprägt wird durch drei Vs, wie ich das immer sage. Das erste ist natürlich das eigene Verständnis von dem, was ich gerade tue. Also habe ich da überhaupt ein Verständnis von? Weiß ich, was ich mache, was ich machen möchte? Das zweite ist, dass mir die Verhältnisse natürlich so eben oft einen Rahmen vorgeben, nehmen wir mal das Thema Supermarkt, wo es mich natürlich in eine bestimmte Richtung lenkt. Auch da würde ich mir wünschen, klar, Sie sagen, der Handel hat bestimmte Vorgaben für sich selber. Das ist erstmal Gewinnmaximierung, ist logisch. Aber auch da könnte man vielleicht nochmal eine gewisse Änderung herbeiführen. Ich weiß nicht wie, aber die Marktwirtschaft steht dem Ganzen natürlich etwas entgegen, aber hier mal ein wenig zu sinnieren. Und das dritte ist letztendlich auch das eigene Verhalten über andere Lernprozesse, über Begleiten. Jetzt bin ich wieder nochmal bei meiner Ganzheitlichkeit, wie am Anfang, dass es eben doch ein Empfinden ist, was ich erlernen muss. Wir machen Achtsamkeitskurse, aber das beginnt natürlich insbesondere auch schon auf dem Teller. Und nicht nur erst, wenn ich irgendwo draußen im Sauerland oder im Bergischen irgendwo bin und dann versuche, mal ein Wochenende rauszukommen. Das hat nichts mit dem Alltagsleben zu tun, um dort Achtsamkeit zu haben, sondern Achtsamkeit beginnt eben auf dem Teller und beim Einkauf. Und da muss ich mein eigenes Verhalten natürlich hinterfragen. Und das heißt auf der anderen Seite auch hier wieder Kompetenzen zu entwickeln. Welche Steuergrößen habe ich und welche Einflussgrößen habe ich eigentlich, da mich selber zu kontrollieren? Und wenn wir ja, Sie wissen das ja selber, am Wochenende mal in die Einkaufswägen der Menschen hineinschauen, dann haben wir ja grundsätzlich noch nie so viel Grundkompetenz besessen wie aktuell. Wir haben noch nie so viel Informationsfülle gehabt zu dem Thema Ernährung wie aktuell und trotzdem funktioniert es ja nicht. Also da ist ja gerade das und trotzdem ganz, das ist ja bei mir bei der Bewegung nicht anders. Ja, auch hier wissen die Menschen, sie sollten mal, sie müssten mal, ja, aber trotzdem funktioniert es nicht. Und deswegen ziehen wir beide an einem Strang, was mir so gut gefällt. Dass wir nämlich beide die gleichen Sorgen und Probleme haben. Und ich glaube, dass wir das eine mit dem anderen gemeinsam verknüpfen sollten und auch können, Und weil beides voneinander profitiert und beides sich gegenseitig unterstützt in der Förderung des gesunden Verhaltens, weil ich es eben nicht nur auf das Essen beschränken möchte, weil, geben wir mal ein Beispiel, meinen Spitzensportlern kann ich schon in der letzten Wettkampfphase Zucker geben, ja, ohne Probleme, weil sie es eben sofort in der Muskulatur wieder auf den Brennofen schicken und dementsprechend es auch direkt genutzt wird. Und deswegen der Zusammenhang einfach. Der würde mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn wir über Personalisierung sprechen, heißt das Personalisierung des Lebensstils im weitesten Sinne und nicht nur einer Maßnahme aus dem Lebensstil oder eines Settings aus dem Lebensstil.
Das ist richtig, dass wir da mehrere Aspekte immer beachten sollten. Bewegung, Ernährung, Work-Life-Balance ein Stück weit auch, also Achtsamkeitstraining. Ich gebe Ihnen da völlig recht, wir brauchen wieder mehr Körperbewusstsein. Das sollte auch wirklich auch wieder in den Vordergrund gerückt werden. Aber ich möchte auf die Frage nochmal zurückkommen, wie können wir dem entgegensetzen, was beispielsweise auch verkauft wird? Mhm. Ich bin der Meinung, wir müssen mit den gleichen Methoden arbeiten, wie eben die Marketingtricks und die legitimen Marketingtricks aus dem Handel und aus anderen Organisationen da sind. Wir wissen, es wird ganz intensiv mit Neuromarketing gearbeitet, also mit dem Unbewussten. Und der Mensch geht eben relativ heuristisch einkaufen. Das heißt, er geht in den Laden und denkt sich, ach, ich habe Hunger, jetzt ist gerade 12 Uhr, wir haben alle Hunger. Jetzt gehen wir irgendwo hin, wo eine riesige Auswahl ist. Und es wird mit Themen gearbeitet, die uns unbewusst beeinflussen. Das wissen wir aus dem Neuromarketing, da wird so intensiv dran gearbeitet. Und das ist der Punkt, an dem wir auch mit der Ernährung, auch mit Bewegung irgendwann kommen sollten.
Darf ich mal kurz zwischenfragen? Ja. Was halten Sie denn vom Malus? Es wird ja gerade sehr, sehr intensiv die Steuerdiskussion wieder hochgefahren. Okay. Ist das ein Motto? Das heißt also eine Zuckersteuer wirklich auf Limonaden und sowas einzuführen? Oder ist Malus keine gute Strategie?
Dann würde ich jetzt tatsächlich meine persönliche Meinung dazu abgeben.
Ja, ist doch gut, schon. Ja.
Ganz, ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Meine persönliche Meinung ist, Bevormundung hat schon immer zu einer Gegenreaktion geführt, zu einer Reaktanz. Das heißt, wenn man Menschen dazu bringt, wenn man Menschen etwas wegnimmt oder etwas sehr stark verteuert, dann hat es irgendwann einen Charakter des Must-Have. Also man muss es trotzdem unbedingt haben, auch wenn es teurer wird. Natürlich weiß man aus verschiedenen Studien in Großbritannien, dass eine Zuckersteuer bewirkt hat, dass der Konsum sinkt. Ich habe jetzt leider nicht die aktuellen Zahlen zu Adipositas in Großbritannien.
Nee, aber das sinkt nicht, das kann ich Ihnen schon sagen. Es sinkt nicht. Ja.
Also insofern, ja, der Verbrauch an zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken ist offensichtlich ein Stück gesunken, hat aber dann leider keine Kausalität in Richtung Adipositas. Also wir müssen auch immer die Wirkung mit betrachten. Ich bin kein großer Freund des erhobenen Zeigefingers und von Verboten. Steuern können etwas bewirken, das wissen wir, der Konsum geht zurück. Aber wenn wir nachher keine Kausalität haben, also keine Verbindung zur Adipositas, dann läuft auch da was schief. Und das ist genau das Thema mit den allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Wir haben einen wunderschönen Ernährungskreis. Ich habe in den 2000er, Ende der 90er schon Ernährungsberatung gemacht. Da kannten wir den Ernährungskreis. Wenn ich meine Studienanfänger frage, also ich lehre im Moment im BWL Food Management, Menschen, die sich die gesamte Wertkette mit beschäftigen, vom Acker auf den Teller. Die kommen an die Hochschule, sind schon sehr ernährungsaffin. Die kennen zum Teil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht und einen Ernährungskreis gleich gar nicht. Den gibt es seit 40 bis 50 Jahren. Ja. Das heißt, da läuft irgendwas komplett schief. Mit der Ratio kommen wir nicht weiter.
Ja, genau.
Wir müssen an die Emotionen.
Richtig. Und deswegen funktioniert auch kein Malus. Genau. Das, ich sticke genauso wie Sie auch. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen an Emotionen ran. Ja? Ich sage immer, an die Primärmotive ran, also in das Innenleben der Menschen eintauchen und nur dann werden wir das Verhalten auch ändern.
Ich gehe jetzt nochmal auf ein weiteres Thema ein, was Sie zu Beginn des Gesprächs auch kurz angerissen haben, Frau Lotz, und das ist das Thema OpenAI und KKG, die wahnsinnige, nie dagewesene Möglichkeiten, letztlich auch der, wenn man so will, individualisierten Beratung in der Theorie möglich machen könnten. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen schwammig. weil ich gerne genau die Frage an Sie anschließen würde. Wir bei Fisch im Wasser sind natürlich jetzt auch seit nunmehr einem Jahr damit beschäftigt zu gucken, wie kann man diese Technologie optimal einsetzen in Verbindung mit, ich sag mal, wissenschaftlicher Expertise, Wissensdatenbanken und so weiter, um die Sprachmodelle mit menschlicher Expertise so zu kombinieren, dass das möglichst beste Produkt dabei rauskommt für das Individuum. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die Ernährungsberatung über solche Tools in Zukunft einen großen Einfluss haben können? Oder sehen Sie es eher als Addition zur Ernährungsberatung im klassischen Sinne?
Da muss man auch hier wieder ein Stück unterscheiden. Es gibt sie zum Teil schon, die digitale Unterstützung der Ernährungstherapie, vor allen Dingen beispielsweise bei Kindern mit Diabetes mellitus, also mit dem juvenilen Diabetes. Da gibt es schon Unterstützungsmöglichkeiten über humanoide Roboter, so kleine, die ein Feedback-System geben zu Kindern, sie daran erinnern, komm, jetzt iss doch mal was oder nimm dein Insulin oder aktivier deine Pumpe oder wie auch immer. Also da reagiert ein kleiner Roboter auf einen Menschen. Und das ist im Moment in der Therapie schon in der Anwendung. Und ich bin sicher, das wird irgendwann in die Prävention gehen, beziehungsweise einen großen Markt finden bei Senioren, die einsam zu Hause sind. Und das ist überhaupt nicht weit weg, dass Senioren irgendwann eine Art von Roboter in ihrem Haushalt haben, die mit ihnen interagiert. Wenn sie, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ausprobiert haben, mit ChatGPT-4 sich zu unterhalten. Das ist menschlich. Da werden Wörter betont. Da hat man das Gefühl, man unterhält sich mit einem Menschen. Sehe ich eine große Chance? Sehe ich gar nicht so weit weg. Ich würde sagen, in 10 Jahren sind wir da einen ganz, ganz gewaltigen Schritt weiter. Meine große Sorge ist die mangelnde Evidenz bei manchen Themen, dass man mit fehlgeleiteten Informationen, die zum Teil so Glaubenscharakter haben, falsch informiert werden kann. Das heißt, wir brauchen hier auch, da bin ich dann schon der Meinung, wir brauchen irgendwann einen staatlichen Eingriff. Welche Daten sollten für solche Tools am Ende verwendet werden dürfen? Ich bin da völlig unschlüssig. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen, aber Unterstützungsroboter, denke ich, sind nicht mehr so weit weg. Wir brauchen die Sicherheit, dass die Daten evidenzbasiert sind.
Ja, das ist ja, glaube ich, da liegen wir beide auch in einem Boot oder sitzen beide in einem Boot. Wir wissen ja, dass gerade Ernährungsverhalten, aber auch Bewegungsverhalten, ja, was Evidenzen betrifft, doch schon ein wenig schwächelt. Warum? Weil es eben unheimlich schwer zu standardisieren ist. Und da hat natürlich die Pharmaindustrie viel, viel größere Vorteile, weil dort ist eben die Pille immer gleich und bei uns sieht der Salat, je nachdem auf welchem Acker er gewachsen ist, zu welcher Jahreszeit immer anders aus. Und diese Effekte daraus abzuleiten, ist natürlich extrem schwierig. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, von dem klassischen Evidenzbegriff auch ein wenig lösen, wenn es um Lebensstil-Dinge geht. Das ist etwas anderes als im Sinne der klassischen Therapie möglicherweise. Ich glaube, dass wir gerade im Bereich der Prävention oder sogar noch früher im Bereich der Gesundheitsförderung etwas weicher agieren könnten, was bestimmte Lebensstilinformationen und Leitfäden und Orientierungen gibt. Und diesen Mut müssten wir, glaube ich, haben. Dort auch eine größere Schere aufzumachen, dass je spezifischer es werden muss, und das ist natürlich bei eindeutigen Diagnosen mit Interventionsmaßnahmen, die sehr an Leitlinien orientiert sein müssen, natürlich absolut korrekt. Aber im Vorfeld, und dieses dürfen wir eben nicht über das gesamte System der Gesundheitsförderung stülpen. Und da sind wir, glaube ich, alle noch ein bisschen auf einem kleinen, doch sehr engen Blick unterwegs, das etwas mehr zu öffnen. Denn ich glaube, für viele Menschen reichen schon manchmal auch bei Personalisierung etwas allgemeinere Empfehlungen oder erstmal nur Anstupser, wie Sie richtigerweise gesagt haben, um bestimmte Dinge einfach zu verändern und dann auch wirklich über das eigene Erleben, Evidenzen herzustellen, individuelle Evidenzen, personalisierte Evidenzen. Denn darum geht es ja letztendlich. Das sollte das Ziel sein.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Da geht mir auch wirklich das Herz auf, weil genau in diesem Projekt arbeiten wir gerade. Wir haben über 2 Jahre Daten analysiert. Es gibt unglaublich viele Daten zum Zusammenhang zwischen dem Konsum bestimmter Lebensmittelgruppen, also nicht einzelner Lebensmittel, sondern Lebensmittelgruppen und der persönlichen Gesundheit. Diese Daten haben wir schon über viele Jahre erfasst. Und das ist das, was ich unter Evidenz meine. Wenn wir wissen, dass bestimmte Pflanzen, also bestimmte pflanzliche Lebensmittel einen unglaublich hohen Impact auf eine Krebsvorsorge haben oder falsche Fette eine große Gefahr für die Blutgefäße darstellen, dass diese Zusammenhänge kennen wir. Wir haben Metadaten zusammengenommen und arbeiten das in eine riesige Datenbank gerade ein, um Menschen einfach nur zu sensibilisieren, wenn sie aus einer bestimmten Lebensmittelgruppe wählen. Das ist aber jetzt nicht die Linse oder die Kartoffel, sondern aus einer Lebensmittelgruppe wählen, nämlich zum Beispiel Obst und Gemüse, dass sie dann eine Chance haben, beispielsweise nicht an Krebs zu erkranken, dass sie dann die Chance haben, ein paar Lebensjahre älter zu werden im großen Durchschnitt der Bevölkerung. Und mit diesem Anstupsen, mit dieser Chancendenke, was für eine Chance entwickle ich, wenn ich bestimmte Lebensmittelgruppen bevorzuge und andere Lebensmittelgruppen eher weglasse. Damit wollen wir zukünftig arbeiten. Das geht eben weg von dieser im Moment stark aufkeimenden Betrachtung. Wir müssen ein ganz bestimmtes Lebensmittel essen, weil das die Lösung für unsere ganzen Probleme ist.
Ja, also das liest man ja in den Medien immer, dass dann Ingwer möglicherweise ganz bestimmte Effekte auslösen sollte oder Salz eben negativ. Und es ist niemals ein Lebensmittel, was in irgendeiner Form dafür verantwortlich ist. Genau das Gleiche übrigens, Frau Lotz, wie bei der Bewegung auch. Auch wir arbeiten ja nicht mit individuellen Trainingsprogrammen, die müssen daraus irgendwann resultieren. Aber unsere Evidenzen ergeben sich einfach daraus, dass wir Bewegungs- oder Sportartengruppen bilden. Damit auch primär zum Beispiel das Herz-Kreislauf-Training in Konkurrenz setzen, möglicherweise zu einem Muskeltraining. Aber der Inhalt des jeweiligen ist immer noch so individuell, dass sich überhaupt nur eine individuelle Evidenz ergeben könnte. Also das heißt, auch hier haben wir quasi so die gleiche Orientierung, was auch gut ist. Denn auch hier muss man sagen, der Körperzelle ist es letztendlich egal, ob der Reiz nun für das Herz-Kreislauf-System aus einer Jogging-Einheit kommt oder aus einer Fahrradeinheit kommt. Daran erkennt man das schon. Das ist der Körperzelle letztendlich fast egal. Es ist nur ein Reiz, der eben zu bestimmten Anpassungsprozessen führt, wenn ich es denn richtig mache. Und so ist Qualität und Quantität eben doch übergeordnet, was Gesundheitsförderung betrifft und Prävention betrifft, einfach zu betrachten.
Okay, dann wäre meine Abschlussfrage an dieser Stelle, um da nochmal ein bisschen einzutauchen, jetzt bezogen auf die personalisierte Ernährung. Heißt das, dass wir in Zukunft über die ja jetzt vielfach vorhandenen neuen Screening-Verfahren, ob es jetzt das Mikrobiom ist, ob es das Genom ist, ob es die Möglichkeit ist, dass wir mittlerweile alle zu Hause theoretisch über Blut- oder Haartests oder was auch immer uns sehr personalisiert ernährungstechnisch beraten lassen können, das Mittel der Wahl, um am Ende festzustellen, es ist gar nicht so wichtig, ob ich jetzt die Banane, die Kiwi oder den Apfel esse, sondern dass es am Ende eine Ernährung gibt, die ganz persönlich für mich dasteht und wir alles drumherum eigentlich gar nicht unbedingt brauchen?
Naja, also ganz so voneinander trennen würde ich das jetzt tatsächlich nicht. Weil diese ganzen Tracking-Tools eine große Chance darstellen, jemanden, da sind wir wieder am Anfang, anzustupsen.
Ja.
Es gibt ja, bestimmte Ringe, die man schon trägt, um allein schon die Körpertemperatur und den Blutdruck und den Pulsschlag und den Schlafrhythmus zu messen. Es gibt Sensoren, um Schweiß zu messen. Daraus wird ja jetzt auch schon ganz individuelle Ernährung abgeleitet. Ich denke, dieses Tracking, um auch bestimmte Wohlbefindenszustände wahrzunehmen, ist schon wichtig, weil man ja häufig in seinem Lebensalltag irgendwie verloren geht. Wir alle kennen das, man ist den ganzen Tag beschäftigt und irgendwann fällt einem ein, oh Gott, ich muss was essen. Und es fällt einem dann vielleicht zu dem Zeitpunkt an, wo man schon richtig Kopfschmerzen hat. Anstatt mal auf seinen erinnert zu werden, wie bei einem Diabetiker, der auch erinnert wird, jetzt wird es vielleicht mal Zeit, ein bisschen was zu essen. Also ich sehe es als positive Entwicklung, dass man unbewusst an ein Stück erinnert wird, komm, bevor du jetzt komplette Kopfschmerzen kriegst, weil du zu wenig gegessen hast, dann ist nicht bei allen so, aber es kann bei manchen Menschen eben so passieren. Wäre es doch jetzt gut, jetzt isst doch mal beispielsweise einen Apfel oder einen Joghurt oder was auch immer.
Also sehe ich auch ähnliche, also erstmal eichen sich Menschen dadurch. Das heißt, sie bekommen erstmal eine Selbstreflexion, eine Unterstützung zur Selbstreflexion, was ja vielen Menschen schwerfällt. Denn die meisten Menschen sagen ja auch, ich bin gesund, ist alles gut, ich fühle mich super, ist alles gut. Das heißt also, so richtig in sich hinein horchen ja die meisten Menschen so per se nicht. Das Einzige, was sie zu Hause haben, ist eine Waage, die soll alles richten. Das Körpergewicht, dann kriegt man vielleicht noch beim Arzt den BMI gesagt, dann weiß man, okay, da liege ich. Die Interpretation ist aber auch schwierig. Ja, insofern sind diese Tracker, in welcher Form auch immer, erstmal die Möglichkeit, Selbstreflexion zu unterstützen, eigene Interpretation zu ermöglichen. Und das hilft erst einmal. Und dann das Verständnis auf dieser Grundlage, hinterfragt man sich ja, dann Interventionsansätze zu bekommen und dann Veränderungen wahrzunehmen, das hilft dabei, auch schon erstmal Motivation zu bekommen, dass das Handeln möglicherweise anders ist, wenn es doch oder wenn es besser sein sollte, anders sein müsste. Und das Letzte ist, wie Frau Lotz richtigerweise gesagt hat, das zu begleiten eben, um Menschen auf dem Weg weiter zu halten, weiter zu motivieren. Wir wissen ja alle, wir starten euphorisch und nach 6 Monaten oder sagt, aber vielleicht nach 3 Wochen ist alles wieder vorbei. Weil die Verführung so groß ist. Das heißt, wir brauchen eine Dauerbegleitung in irgendeiner Form. Und da ist sicher eine Informationsqualität oder Menge, die möglichst reduziert ist. Es darf nicht zu viel sein. Sicher der richtige Weg und das müssen zusammengefasste Informationen am besten sein. Genau das Richtige. Denn wo ich auch kein großer Freund bin, ist der differenzierte Betrachtung. Gebe mal ein Beispiel vor, bei uns gibt man ja plötzlich Menschen Tools an die Hand, deren Interpretation gar nicht möglich ist. Nehmen wir das Thema Herzfrequenz oder selbst sogar EKG-genaue Signale werden ja abgeleitet. Die gehören meines Erachtens nicht in die Hand eines Laien. Und das gilt für Ernährungsempfehlungen in der Regel auch. Deswegen hier müssen wir reduziert vorgehen, um wirklich zu sagen, okay, was macht Sinn, das dem Nutzer mitzugeben, wenn er tiefer wissen möchte, dann muss er sich fortbilden. Kann er sich fortbilden, bekommt er mehr Informationen. Also insofern, ja, ist ein schmaler Grat. Viel hilft nicht viel, aber die wesentlichen Informationen, die müssen so prägnant sein, dass ich darauf auch reagiere.
Stimme ich 100% zu.
Wunderbar, dann gehen wir doch in großer Einigkeit aus diesem Gespräch heraus, was mich sehr gefreut hat, dass wir vom Anstupsen hin auch mal zum tiefer Bohren gekommen sind und am Ende, glaube ich, Strich drunter, wir festgestellt haben, dass es die Aha-Erlebnisse bei den Menschen über die personalisierte Ernährung definitiv noch besser geben kann, wir aber am Ende über Kompetenzvermittlung und die Lust auf gesunde Ernährung zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung kommen. Mit welchen Tools wir dann arbeiten, auch da, glaube ich, können wir dann dem individuellen Gusto erstmal folgen. Aber es gibt diese Möglichkeiten und wir werden alle dafür sorgen, dass sie dann möglichst gut und zielgerichtet in die Gesellschaft diffundieren. Und Frau Lotz, wir können uns gerne im Bereich des Marketings dann das nächste Mal austauschen, wie wir die Coca-Cola-Zwischenbildsequenzen der Kinowerbung vielleicht für das Thema gesunde Ernährung dann wieder zu den Menschen bringen. Vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und
ja, vielen Dank. Herzlichen Dank auch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal zum Thema Neuromarketing.
Gerne. Tschüss.